Und in diesem ominösen Jahr 2018 war das eben eine Kollaboration zwischen der amerikanischen Gesellschaft, der E2Health Alliance mit Fördergeldern der USA und der chinesischen Regierung, das im Wuhan-Labor, das größte Zentrum für Coronaviren, eben diese Coronaviren erschaffen werden sollen, weil eben Covid-19 das erfolgreiche Programm war, hat 2022 die WHO eine Investmentbroschüre publiziert, praktisch einen Aufruf, ihr müsst mir mehr Geld geben. Und da steht drin, für jeden Dollar, den man in die WHO investiert, verspricht sie ein Return on Investment von Faktor 35 über die nächsten 10 Jahre. Aber die hat dann auch zugegeben, ja, das Spike-Protein ist verantwortlich für Long-Covid. Aber sie kann sich nicht irgendwie nicht vorstellen, dass es dann auch für Post-Vac verantwortlich sein könnte, wenn man es unkontrolliert in großen Mengen im Körper produzieren lässt. Also die Absurdität war zu spüren. Und ich habe auch eine ganze Runde im Prinzip reingefragt. Leute, merkt ihr eigentlich, was hier abgeht? Also die Absurdität, die war wirklich mit Händen zu greifen. Und nein, es musste auch mit pharmazeutischen Produkten jetzt viel Geld verdient werden. Und das war die Aufgabe der Rockefeller Foundation, die dann praktisch nahtlos in die Bill und Melinda Gates Stiftung übergegangen ist. Mit dem gleichen Konzept. Krankheiten erschaffen, um dann mit Krankheiten Geld zu verdienen, mit pharmazeutischen Produkten. Und das am Abend vorher, am 15. April in der Tagesschau schon beworben wurde für diesen neuen Impfstoff, passive Impfung gegen Alzheimer. Und dann habe ich gleich mal geguckt, wie sehen denn die Nebenwirkungen aus? Und neben beschleunigtem Alzheimer, Hirnblutung, Hirnschwellung, Epilepsie, also das ist ein Gruselkabinett der Nebenwirkungen.
Ich freue mich so sehr. Heute ist ein ganz besonderer Gast bei mir im Podcast. Ich habe so lange auf dieses Interview gewartet und heute ist es endlich soweit. Herzlich willkommen, lieber Dr. Michael Nils. Schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Kerstin, grüß dich. Ja, ich freue mich auch bei dir zu sein. Ganz charmant, wie ich gerade erfahren habe, eine der wenigen Frauen, die mich bisher interviewt haben. Also das ist schon mal, ja, für mich eine Neuigkeit und jetzt freue ich mich ganz besonders drauf.
Wir erhöhen heute die Quote quasi, ja. Lieber Michael, du bist Hirnexperte, du bist Molekulargenetiker, du bist Spiegel-Bestseller-Autor und du warst sogar CEO von einem Biotech-Unternehmen. Also du sprichst nicht nur, weil du enorm viel wissenschaftliche Studien gelesen hast, dich extrem gut auskennst über diese Themen, sondern ja, du warst quasi da mal eine Zeit lang zu Hause und hast eben auch eine ganze Menge Wissen gesammelt. Und ich habe heute ganz viele Fragen mitgebracht, die mir auf der Seele brennen, die auch meine Community enorm interessiert. Denn du bist wirklich seit einigen Jahren jetzt absoluter Experte. Und ich will direkt anfangen. Wir zwei haben ja zusammen beim Free Mind Medicine Kongress auf der Bühne gestanden. Und ich habe dann natürlich auch deinem Vortrag gelauscht und habe zugehört. Du hast sehr, sehr viel über das Thema mentale Gesundheit eben auch gesprochen, über dieses erschöpfte Gehirn, über ja diesen Zustand, den ganz viele Menschen gerade fühlen und spüren. Ich merke das auch in meiner Arbeit. Unglaublich viele Menschen haben Angst, fühlen sich abgeschnitten, haben Depressionen. Aus deiner Sicht, ist das denn normal? Sollten wir uns da jetzt für die Zukunft dran gewöhnen, dass alle irgendwie schlechter drauf sind, dass Angst und Depressionen immer mehr zunehmen?
Ja, absolut. Leider, das ist ein ganz klares Ja. Es ist tatsächlich auch die Normalität. Was wirklich interessant ist, ist, dass ja die mentale Gesundheit ganz stark damit zusammenhängt, wie unser autobiografisches Gedächtnis funktioniert, ob wir uns in Denkschleifen bewegen, typisches Zeichen für depressive Situation oder ob eben wir frei denken, in alle Richtungen denken können, wollen auch und den Mut haben, es auch zu tun. Und das hängt alles ganz stark mit dem zusammen, damit unsere autobiografische Gedächtniszentrale eben funktioniert. Die ist ja lokalisiert für die Laien hier oben auf der beiden Seiten, hier im Schläfenlappen. Eine archaische Struktur, also eine der ältesten Strukturen unseres Gehirns, hat eine Form wie ein Seepferdchen. Deswegen haben es die Anatomen schon im Mittelalter als Hippocampus bezeichnet. Und der Hippocampus hat die einzigartige Fähigkeit, lebenslang zu wachsen. Und das macht uns mental stark und schützt uns vor Alzheimer beispielsweise. Eben aber auch vor Depression und für chronische Ermüdung und so weiter. Und ich habe eine Studie gelesen, 2019, die ist publiziert worden von einer englischen Gruppe mit Daten aus der UK Biobank. Über 19.000 Menschen hat man das Gehirn vermessen und dann hat man gezeigt, altersspezifisch, wie sich der Hippocampus verhält, wenn man älter wird. Und tatsächlich schrumpft der Hippocampus um 1,4% pro Jahr beim Erwachsenen. Wobei ich ja gerade angedeutet habe, dass der ja lebenslang wachsen kann, der kann neue Hirnzellen produzieren. Lebenslang ist dadurch einzigartig und ist auch die Basis dafür, dass wir eben ein autobiografisches Gedächtnis haben, was lebenslang neue Erfahrungen sammeln kann, ohne dass es zwangsläufig alte, frühere Erfahrungen vergessen muss, also dass nichts überschrieben wird. Das heißt, wir haben ein Potenzial des Wachstums und gleichzeitig eine Situation des Schrumpfens. Und das wird, und deswegen bin ich jetzt gerade auf diesen Gedanken gekommen und erzähle das so, weil du gesagt hast, ist das die Normalität? Und tatsächlich beschreiben die Autoren dieser Arbeit, dass dieses Schrumpfen, was sie feststellen, die Normalität sei, gegen das man sozusagen alternative Entwicklungen vergleichen kann. Also schnelleres Schrumpfen oder gar kein Schrumpfen. Aber Schrumpfen tatsächlich sei die Normalität. Und da muss man ganz klar sagen, da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen normal und natürlich. Und im deutschen Sprachgebrauch ist es leider so, dass wir meistens sagen, das ist doch normal und meinen, das ist natürlich oder umgekehrt. Aber natürlich und normal sind in der heutigen Zeit nicht äquivalente Begriffe. Normal ist das, was eine Statistik hergibt, eine Normalkurve. Was halt die Mehrheit macht, ist dann eben die Normalität. Aber das hat oft nichts mit natürlich zu tun. Und wenn es ums Gedächtnis geht, um unser Wohlbefinden geht, um die Frage, neigen wir zu Depressionen, dann muss man sagen, ja, die Normalität ist tatsächlich ein kranker Zustand, der eben alles andere ist als natürlich. Und darum geht es mir ja immer wieder zu zeigen, was ist eigentlich natürlich, damit man eben aus diesem, ich muss schon sagen, Teufelskreis rauskommt.
Was sorgt denn dafür, dass unser Hippocampus, ich habe mir das immer so ein bisschen gemerkt, wie der Campus, ne, wo quasi so eine Art Bibliothek ist, also habe ich mir es gemerkt und die Erinnerungen gespeichert sind. Was sorgt denn eigentlich dafür, dass dieser Hippocampus immer mehr schrumpft? Du hast es bei dem Kongress so sensationell erklärt, auch bildlich, du hast da ein Fass abgebildet, ja. Du hast von einem Minimum und von einem Maximalprinzip gesprochen. Das fand ich ganz großartig. Aber was sorgt in unserer heutigen Zeit, vielleicht kannst du auch noch mal kurz auf so diese Zeit 2020 drauf eingehen, was sorgt dafür, dass quasi diese Zentrale immer mehr abnimmt, dass wir uns immer weniger merken können und dass wir, und das ist ja auch das, was du auch in deinen Arbeiten ganz klar herausgearbeitet hast, dass wir immer, ich sag jetzt mal, instabiler werden, mental immer schlechter drauf sind und immer besser beeinflussbar sind. Also erklär das doch nochmal, was lässt diesen Hippocampus so schrumpfen? Was fehlt ihm? Was sollten wir tun?
Also der Hippocampus agiert im Prinzip wie jedes biologische System. Alle unsere biologischen Systeme, ob es jetzt die Blutdruckregulation ist, ob es Muskelwachstum ist, ob wir gerade stehen und nicht umfallen. Also alle biologischen Systeme arbeiten nach dem Prinzip der Homöostase, der Selbstregulation. Das heißt, die sind alle, und die Selbstregulation ist auf das Ziel hingerichtet, dass wir eigentlich ja, als Kinder erwachsen werden, als Erwachsene irgendwann Eltern werden, als Eltern Großeltern werden. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip bei Menschen, dass wir zum Beispiel auch für unsere Kinder und aber auch für unsere Enkel da sein können. Mit dem Grund, warum wir so alt werden, wie wir können, weil es gibt wirklich einen evolutionären Mechanismus, der dafür gesorgt hat. Und die Homöostase, die Selbstregulation, sorgt eben dafür, dass alle diese evolutionären Ziele, die man unter dem evolutionären Imperativ zusammenfassen könnte, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist ein bisschen Scherz mit dem Hinblick auf die Bibel, aber da sind sich tatsächlich die Schöpfungsgeschichte und Darwin einig. Das ist sozusagen das, was in unsere Natur gelegt ist. Und die Homöostase wiederum, die Fähigkeit zur Selbstregulation, hängt natürlich davon ab, dass die Störmechanismen von außen nicht so groß sind. Das ist jetzt das Maximums, also dass irgendwas nicht zu viel ist für unser System, dass es eben nicht mehr selbst regulieren kann. Das können Toxine sein, es können aber auch Sachen sein, die eigentlich gesund für uns sind, aber wir übertreiben. Dann trifft auch das Gesetz des Maximums zu. Also jede Substanz, die wir zuführen, die essentiell ist, können wir übertreiben. Also die Dosis macht dann das Gift. Und es gibt natürlich auch Giftstoffe, wobei zu den Giftstoffen natürlich auch nicht substanzielle Sachen gehören, wie vielleicht Funkwellen, Handystrahlung, all diese Dinge nachweislich schädigen natürlich alle Systeme in unserem Körper und insbesondere diese ganz jungen Zellen, die jeden Tag entstehen müssen, die jungen Nervenzellen, die entstehen und wachsen müssen im Hippocampus. Das ist so ein ganz empfindliches Pflänzchen, was eben nicht wachsen kann. Und das Wort Pflänzchen nenne ich jetzt mal ganz gezielt, weil das Gesetz des Minimums, also ich habe gerade das Gesetz des Maximums so ein bisschen angedeutet, aber das Gesetz des Minimums, ist das Gegenteilige, das Gesetz auf der anderen Seite zur Homöostase, der Selbstregulation, dass eben Dinge nicht fehlen dürfen. Und dieses Gesetz des Minimums wurde von Karl Sprengel, ich glaube, 1828 entdeckt. Das war ein deutscher Agrarwissenschaftler. Da ging es also tatsächlich um Pflänzchen, nämlich die auf dem Feld. Was kann ich dafür tun, dass diese Pflänzchen optimal wachsen? Und jeder Landwirt kennt dieses Gesetz. Es ist ein Grundgesetz des Lebens. Und wenn eine Pflanze, wenn man maximalen Ertrag haben will am Ende der Pflanzsaison, wenn man maximalen Ertrag haben will, möglichst viel Mais ernten, möglichst viel was auch immer, dann muss man beim Beginn des Aussäens des Samens schon im Prinzip nachschauen, hat die Pflanze tatsächlich dann auch alles, was sie braucht? Und wenn der Pflanze, also dem Boden, Kalium fehlt, dann macht es nach dem Gesetz des Minimums absolut keinen Sinn, noch mehr Phosphatdünger auf das Feld zu werfen, weil das Phosphat kann das Kalium nicht ersetzen. Und das gilt aber auch für andere Faktoren, für Wasser, Licht, Wärme. Es gibt 12 Faktoren, die damals Karl Sprengel entdeckt hat, die absolut essentiell sind für eine Pflanze, dass sie wachsen kann. Man hat damit das Gesetz des Minimums definiert, was eben nicht nur sagt, von dem braucht die Pflanze mindestens diese Menge. Und das ist ja natürlich für jede Pflanze vielleicht ein bisschen anders. Also ich habe das mal geschildert in einem Buch, verglichen Kaktus mit Farn. Ein Kaktus braucht wenig Wasser. Mit viel Wasser würden die Wurzeln verschimmeln, das sind die gar nicht gewöhnt aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte. Ein Farn braucht viel Wasser, aber eher auch ein bisschen mehr Schatten. Der Kaktus braucht Licht. So hat jede Pflanze aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte andere Minima, aber auch andere Maxima. Und wenn man jetzt das Gesetz des Minimums oder des Maximums auf den Menschen anwendet, muss man sich eben mal seine Kulturgeschichte und vor allem seine Entwicklungsgeschichte anschauen. Wo kommen wir her? Sind wir eher ein Farn, sind wir eher ein Kaktus oder was ist unsere eigene Geschichte? Und daraus definiert sich dann relativ leicht, was wir mindestens brauchen. Das eint alle Menschen, was wir mindestens brauchen, unabhängig jetzt von individuellen Variationen aufgrund unserer Genetik, die natürlich von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich ist. Aber es gibt so einen gemeinsamen Nenner, den alle Menschen haben. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der auf Vitamin D verzichten kann. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, habe ich gerade ein Buch rausgebracht, der auf Lithium verzichten kann. Das sind Grundgesetze. Und dass man eben nicht einen Stoff mit dem anderen ersetzen kann. Und das ist ganz interessant in dem Zusammenhang, weil dieses Grundgesetz des Lebens im Medizinstudium beispielsweise nicht gelehrt wird. Und was wird auch gelehrt? Ja, Krankheiten entwickeln sich, chronische Krankheiten, beispielsweise Depression, Alzheimer, die alle auf eine hippokampale Störung zurückzuführen sind, die alle deswegen, die entstehen, weil dieses Pflänzchen nicht wächst. Und da müsste man doch eigentlich das Gesetz des Minimums kennen und sagen, okay, das Pflänzchen kann nicht wachsen, wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe, wenn ich einen Omega-3-Mangel habe oder was auch immer, je nachdem, in welchem Kulturkreis man lebt, unterschiedliche Mängel. Und das muss man eben dann individuell überprüfen und diesen Mängel beheben. Und dann wäre eigentlich schon viel getan, damit diese Krankheiten sich nicht entwickeln. Aber man will ja nicht die Krankheit heilen aus pharmazeutischer Sicht, sondern man will chronisch Kranke, die man eben chronisch dann mit irgendwelchen Medikamenten behandeln kann, die dann die Symptome verschleiern. Wenigstens ein bisschen, sonst gibt es keine Zulassung, obwohl gerade im Bereich Alzheimer es Zulassungen gibt, die unabhängig von Symptomen sind. Können wir gleich noch darüber reden, ja, wenn du das magst. Aber es gibt tatsächlich jetzt die Zulassung von Medikamenten, die allein in Europa geschätzt 50% des Medikamentenaufwands umfassen. 50% aller Ausgaben für Medikamente im Bereich Alzheimer kann man jetzt vorausberechnen, ist vorausberechnet worden in Lancet. Und diese 50% aller Arzneimittelausgaben in Europa beruhen auf Medikamenten, wo es gar nicht mehr um Symptome geht. Mhm. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Können wir nochmal drüber sprechen, wenn dich das Thema interessiert, wenn du näher darauf eingehen willst. Aber jetzt nochmal zurück zum Gesetz des Minimums, mit diesem Fass dargestellt. Wenn wir jetzt praktisch wissen, dass dieses Gesetz des Minimums so grundlegend ist, ein grundlegendes Gesetz des Lebens, dann muss es eigentlich im Medizinstudium gelehrt werden. Aber genauso wie auf dem Feld das Phosphat nicht den Stickstoff ersetzen kann, kann eben irgendein Medikament X, Y oder Z kein Mangel an Vitamin D, Omega-3, Lithium oder was auch immer im Gehirn ersetzen. Mhm. Und das wissen natürlich die Pharmafirmen, die ja mitprägen, wie die Lehrpläne der Mediziner sind. Und deswegen wird gerade dieses Grundgesetz des Lebens nicht in medizinischen Hochschulen gelehrt, was natürlich ganz klar zeigt, was man von den Ärzten erwartet, nämlich einfach nur hier Symptom, hier das Medikament und dass man eben nicht den Ursachen von Krankheiten näher kommt. Aber wenn wir wirklich wollen, dass die Menschen gesund werden oder vor allem auch gesund bleiben, dann muss dieses Grundgesetz des Lebens wirklich in die Köpfe der Menschen, das muss jeder verstehen. Und ich zitiere auch ganz gern Mahatma Gandhi, der hat ein Buch geschrieben 2021, das heißt A Guide to Health. Das sagt, man muss wirklich auch vom Normalmenschen, Durchschnittsmenschen, der jetzt nicht Medizin studiert hat oder sonst was, muss man einfach erwarten können, dass er befähigt ist, diese Grundgesetze des Lebens zu verstehen, um selbst für sich Verantwortung zu übernehmen.
Gut, die klassischen Schulmediziner haben das im Studium nicht gelernt. Ich unterhalte mich ja oft mit ihnen. Die finden sich auch öfter bei meinen Seminaren wieder. Die wissen das nicht. Die wissen das nicht zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Die haben keine Ahnung, was es bedeutet, wenn man wirklich mal einen Omega-3-6-Index wirklich misst. Die haben keine Ahnung davon, wie wichtig Vitamin D ist. Die wissen es nicht. Ich bringe immer ganz gerne das Beispiel, du kannst auch nicht von einem Dachdecker erwarten, dass er dir einen Finanzplan macht. Woher soll das ein Mediziner wissen? Aber ganz viele vertrauen ihm immer noch und gehen dort.
Ich würde ein bisschen widersprechen jetzt,
weil,
wie gesagt, der gesunde Menschenverstand sollte einem doch schon sagen, dass da was der Landwirt weiß, der Arzt eigentlich auch wissen müsste. Das ist jetzt nicht so kompliziert zu verstehen, dass wir nicht nur von Luft und Liebe leben,
ja,
dass die Menschen krank werden, wenn sie nur Pommes den ganzen Tag essen. Also das ist eigentlich offensichtlich. Und na klar, der Dachdecker oder was das Beispiel gerade war, da muss es nicht unbedingt wissen, wie die Finanzbehörde funktioniert. Ich weiß es auch nicht, bin froh, dass ich einen Steuerberater habe. Aber ein Mediziner sollte über die Frage, wie unser Organismus funktioniert, der sollte das wissen.
Ja, das wäre natürlich schön, ja. Du hast in deinem Buch das indoktrinierte Gehirn, was ich verschlungen habe, so auf den Punkt gebracht, wie wichtig dieses Spurenelement Lithium ist, ja. Und Lithium ist in der Tat in Deutschland nicht erlaubt. Und ich gebe zu, dass ich jetzt Lithium zusätzlich supplementiere. Das ist wahnsinnig wichtig. Und du hast in deinem Buch geschrieben, und das kann ja auch jeder nachlesen, wir bringen hier alles in diese Shownotes. Und kannst du da nochmal drauf eingehen? Weil mich haben unglaublich viele Leute gefragt, die dann eben auch andere Interviews von dir gesehen haben. Warum wurde das denn eigentlich verboten? Du hast es beschrieben, ich glaube Rockefeller war es. Ne? Kannst du da nochmal drauf eingehen? Warum wurde Lithium in Deutschland verboten? Und was steckt da so ein bisschen dahinter, dass das bewusst nicht mehr empfohlen wird?
Ja, es ist nicht nur in Deutschland verboten, es wurde eigentlich global verboten. Und das Verbot ging von USA aus, von der FDA, also Food and Drug Administration, das ist so ähnlich wie in Deutschland, in Europa die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, Zulassungsbehörde für Arzneimittel. Die FDA hat Food and Drug, Drug in dem Fall Drogen oder Medikamente, was manchmal fast das Gleiche ist. Man muss sie auch chronisch einnehmen und die und so mancher Gesundheitsminister ist eigentlich nur ein Drogendealer. Aber der Punkt, ja, muss man fast schon sagen, aber ja, wenn es dann darum geht, dass diese Sachen eigentlich schädlich sind und bei chronischen Krankheiten dann auch chronisch eingenommen werden müssen, also das ist schon ziemlich gravierend. Also da ist der Unterschied zwischen Droge und Medikament nicht so groß und die Amerikaner unterscheiden interessanterweise auch gar nicht. Die sagen tatsächlich Drugs zu beiden Kategorien. Ja, das war ein globales Verbot im Prinzip, also ausgehend von der FDA USA, die ja federführend waren für Medizinsysteme in der ganzen Welt in der damaligen Zeit. Ich werde es gleich noch ein bisschen historisch genauer erklären, wie es zusammenhängt. Nur vielleicht ganz kurz vorweg, du hast es indoktrinierte Gehirn genannt. Das Buch weist zwar darauf hin, wie unser Gehirn zerstört wird, aber die eigentlichen, also man sollte das Buch wirklich lesen, würde ich sagen, wenn man sich da wirklich auskennen will, wie das Gehirn funktioniert und wie das Gehirn manipuliert wird. Aber das Lithium-Thema habe ich sehr ausführlich dann in meinem zweiten Buch besprochen, das heißt das Lithium-Komplott. Und da ist auch im 7. Kapitel beschrieben, wie es zum Verbot kam. Und ich bin gern bereit, es zu schildern. Und zwar so, dass man schon im 19. Jahrhundert und eigentlich schon ja viele Jahrhunderte vorher haben Menschen ja irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich von bestimmten Wasserquellen trinke, dass es ihnen besser geht. Vor allem mental besser, aber auch die eine oder andere körperliche Krankheit, chronische Entzündungen haben sich reduziert. Es gab ganze Bücher über die Wirkung dieser Wasserquellen und die wurden vor allem dann interessant, diese Bücher, als man so Anfang des 19. Jahrhunderts, 1820 rum, irgendwann in den 20er Jahren war es, glaube ich, und dann Mitte des 19. Jahrhunderts um 1950 feststellte, also 1820 rum hat man Lithium entdeckt als Element und Mitte des 19. Jahrhunderts dann geschaut, was ist denn der gemeinsame Nenner dieser Wunderquellen? Und der gemeinsame Nenner war tatsächlich Lithium. Lithium in Konzentrationen von 1 bis 5 Milligramm pro Liter, also Tausendstel Gramm pro Liter. Nicht viel, aber dieser Unterschied hat scheinbar den Menschen schon sehr viel Wirkung gebracht. Ja, vor allem, wenn sie in einem Mangelzustand waren. Und warum man in einem Mangelzustand ist, das ist so ähnlich wie beim Jod. Da, wo der Mensch entstanden ist, wir haben ja vorhin über das Gesetz des Minimums, man muss gucken, wo der Kaktus und jetzt das Farn herkommt, gilt eben für Menschen auch. Und der Mensch kommt eben, und das ist auch jetzt zum Weltkulturerbe übrigens ernannt worden, 2024, der hat überlebt. Und die eigentliche Menschwerdung, vor allem die hippokampale Entwicklung, hat vermutlich in der Zeit stattgefunden, vor ungefähr 2000 Jahren, in bestimmten Höhlen in Südafrika, bedingt durch eine lange anhaltende Eiszeit. Fast 70.000 Jahre haben nur wenige Menschen überlebt. Die Menschheit ging tatsächlich durch ein Nadelöhr und alle 1300 Ethnien, die man ungefähr so auf unserem Planeten hat, die stammen alle von einer kleinen Gruppe von Menschen ab. Also wir sind wirklich eine Menschheitsfamilie, auch wenn natürlich dann je nachdem, wo man sich dann die letzten 200.000 Jahre sozusagen weiterentwickelt hat, die Gesichtsform, die Hautfarbe, alle möglichen Sachen sich verändert haben. Aber hier oben im Gehirn sind wir alle die gleichen, haben die gleichen Grundvoraussetzungen, die gleichen Fähigkeiten, sind da, also die Menschheitsfamilie ist sozusagen unser hippokampales Vermächtnis. Und da, wo der Mensch eben sich entwickelt hat, da hat man herausgefunden, haben die Menschen als Grundnahrung sich von Muscheln ernährt. Und die Muscheln sind reich im Prinzip an allen Vitalstoffen, die man so kennt, bis auf die Folsäure, aber noch ein bisschen Blattwerk, ein paar Wurzeln, die man ausgräbt und dann hat man auch die Folsäure gut, ist man damit gut versorgt. Unter anderem eben auch Lithium, ungefähr 1 Milligramm pro Tag bei einer Tagesration Muscheln plus eben Jod und andere Dinge. Dann hat der Mensch natürlich diese Stelle verlassen. Die Menschheit ist gewachsen. Wir leben heute, ich in der Nähe vom Schwarzwald, an manchen in den Alpen. Überall dort ist Jodmangel. Und genauso der gleiche Grund, warum es dort Jodmangel hat, ist auch der Lithiummangel. Er ist nicht absolut, absoluter Jodmangel wäre mit dem Leben nicht vereinbar, absoluter Lithiummangel ist mit dem Leben nicht vereinbar, aber ein relativer Mangel. Und dieser relative Mangel sorgt für Krankheiten, die man mit Jodsalz, zum Beispiel im Fall von Jod, beheben kann. Aber noch niemand kam auf die Idee, einfach mal Lithiumsalz zu geben, um den Lithiummangel zu beheben. Und da alle das gleiche Problem haben, ist das die Normalität. Jetzt sind wir wieder bei dem alten Begriff. Also wenn wir in Jodmangelgebieten alle Menschen einen Kropf haben, dann ist dieser Kropf sozusagen Normalität. Es fällt aber auf, weil eben Menschen in anderen Regionen der Welt leben, wo kein Jodmangel ist. Und dann sagt man, warum haben wir einen Kropf und die nicht? Und dann kann man uns sagen, okay, da läuft was schief bei uns. Und deswegen hat man mit Jodsalz den Jodmangelkropf im Prinzip ja, beseitigen können. Beim Lithium ist es so, dass es vor allem die mentale Leistungsfähigkeit einschränkt, der Mangel. Und wenn alle das Problem haben um einen herum, dann fällt einem das nicht so auf. Aber auch alle anderen Systeme sind natürlich problematisch. Aber in dem Moment, wo man eben ein bisschen mehr Lithium zu sich nimmt, weil in diesen Trinkwasserquellen, diesen besonderen eben mehr Lithium ist, dann werden das zu heiligen Quellen, weil die Leute schon, ja, damals vor Hunderten von Jahren eben festgestellt haben, die nordamerikanischen Ureinwohner, wer auch immer, wo immer diese Quellen waren, sind dahin gepilgert, wenn es ihnen nicht gut ging. Und dann hat man eben herausgefunden, der gemeinsame Nenner ist Lithium. Dann entstanden Lehrbücher Anfang des 20. Jahrhunderts, was Lithium alles kann. Und dann kam der entscheidende Punkt. Man hat dann auch Lithium wiederentdeckt 1948. Das war John Caton, australischer Psychiater, hat festgestellt, hochdosiertes Lithium, also wirklich hohe, hohe Dosierungen, die jetzt nicht bei einem Milligramm liegen, sondern bei Hunderten von Milligramm. Und man kann sich vorstellen, hundertfach von dem, was natürlich wäre, also statt 1 Milligramm, hunderte von Milligramm, das wird natürlich auch schon toxisch. Und das habe ich auch davor gewarnt. Es ist toxisch, aber es hilft bei der bipolaren Störung. Und deswegen bei der Behandlung der bipolaren Störung, ich würde nicht Therapie sagen, aber Behandlung, die dann chronisch ist und lebenslang sein muss, geht man in Dosierungen, die toxisch sind. Und das hat er eben auch machen müssen und publiziert das 1949. Und in dem Jahr, wo er das publiziert hat, ich habe die Arbeit gelesen, hat er eben auch festgestellt, dass die Effekte bei der manischen Phase der manischen Depression, was ja die bipolare Störung ist, bei der manischen Phase die Effekte so effizient und so hoch sind, dass er eben die Vermutung angestellt hat, vielleicht ist ein Mangel an Lithium in der Kindheit ein Grund, dass diese Krankheit sich entwickeln konnte. Und daraus hat er dann messerscharf geschlossen, naja, wenn das so wäre, dann muss Lithium ein essentielles Spurenelement sein. Und jetzt war eben die medizinische Literatur da, Lithium ist hilfreich bei so und so vielen Krankheiten in geringen Dosierungen, wenn man es in diesen Quellenmengen nimmt. Das hat sich so weit entwickelt, dass sogar Anfang des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts man in die größer werdenden Städte das Lithium von diesen Quellen in Leiterwagen mit Pferdekutschen hingebracht hat und verkauft hat, Lithiumwasser aus Quelle X, Y und Z. Irgendwann kamen die Menschen sogar auf die Idee, Lithium Trinkwasser zuzuführen. Und das bekannteste Produkt ist 7-Up. Was 7-Up heißt, wegen der Wirkung von Lithium, Upregulation der Stimmung. Und 7 bezieht sich auf die Atomzahl, also die Atommasse von Lithium, die ist nämlich 7. Mhm. Und das 7-Up hat sich also dann entwickelt aufgrund dieser Feststellung. Und in einem Glas 7-Up übrigens war genau 1 Milligramm Lithium. Also genau das, was ich als essentiell betrachte. Nun kam er auf die Idee, es muss ein essentielles Spurenelement sein. Und der aufstrebenden Pharmaindustrie unter Rockefeller, du hast es ja vorhin schon genannt, und vor allem unter der Rockefeller Foundation, die das Ziel hatte, nicht nur Milliarden mit Standard Oil zu produzieren oder zu generieren. Der Rockefeller war ja damals Anfang des 20. Jahrhunderts der erste Milliardär weltweit. Nein, es musste auch mit pharmazeutischen Produkten jetzt viel Geld verdient werden. Und das war die Aufgabe der Rockefeller Foundation, die dann praktisch nahtlos in die Bill und Melinda Gates Stiftung übergegangen ist. Mit dem gleichen Konzept. Krankheiten erschaffen, um dann mit Krankheiten Geld zu verdienen, mit pharmazeutischen Produkten. Und jede Naturheilkunde muss natürlich dann weg, aus zwei Gründen. A, sie ist Konkurrenz und B, sie agiert kausal. Und kausal bedeutet tatsächliche Therapie, wenn jemand mal krank wird, wenn man kausal ursächlich behandelt. Und das erzeugt natürlich keine chronischen Patienten. Das heißt, die Schulmedizin, also die Medizin von damals, die Naturheilkunde, musste verschwinden. Und ich bin ziemlich sicher, hätte Rockefeller und Co. hätten die 100 Jahre früher angefangen, dann wird auch Vitamin D kein Vitamin D sein, weil Vitamin heißt ja essentiell. De facto, es gäbe nichts, was essentiell wäre. Da braucht Mensch braucht gar nichts. Versuchen sie ja immer noch momentan hinzubekommen. New England Journal of Medicine 2022 hat publiziert, niemand braucht Vitamin D, selbst wenn man einen Mangel hat. Also die Bestrebungen sind ganz klar, wir brauchen keine Vitalstoffe. Warum? Weil wenn wir Vitalstoffe zu uns nehmen, sind wir ja keine Kunden der Pharmaindustrie. Mhm. Und jetzt kam eben er auf diese Idee und dann hat man natürlich reagiert und man wusste, Lithium ist toxisch und dann hat man einen Trick angewandt und das war richtig perfide. Menschen, die schon in Krankenhäusern stationär aufgenommen waren, wegen Herz-Kreislauf-Schwäche, vor allem Herzerkrankungen, hat man gesagt, ganz schlecht für euer Herz ist Natriumchlorid, Bruchsalz, erzählt man uns ja heute auch, lieber Bruchsalz einschränken, gar nicht gut für dich. Aber die Leute konnten ja essen, dann nicht essen, es schmeckt ja nach nichts. Also hat man gesagt, statt Natriumchlorid, nehmt Lithiumchlorid. Und jetzt muss man ganz klar sagen, wir sind gewohnt, ein paar Gramm Natriumchlorid täglich zu uns zu nehmen. Und jetzt wurden die paar Gramm Natriumchlorid mit ein paar Gramm Lithiumchlorid ersetzt. Und dann hat man natürlich auch Grammmengen an Lithium zugeführt. Und ich habe vorhin gesagt, ein Milligramm ist die tägliche Dosis. Ein paar hundert Milligramm ist im toxischen Bereich. Bei 1000 Milligramm ist man jenseits von Gut und Böse. Da wird es lebensgefährlich. Und das hat man stationär bei den Patienten gemacht. An drei verschiedenen Zentren gleichzeitig in den 1948. Drei verschiedene US-amerikanische Kliniken haben das umgesetzt. Ich weiß nicht, wer es angeordnet hat, aber es wurde zeitgleich durchgeführt. Es wurde zeitgleich publiziert im März 1949, im März. Alle drei Publikationen von allen drei klinischen Arbeitsgruppen back-to-back im gleichen Journal, im Journal of the American Medical Association. Und aufgrund dieser Publikation, und die wussten schon vorher Bescheid über die Publikation. Zwei Wochen vorher hat das Time Magazine in den USA, also bei uns der Spiegel oder so, dann publiziert, dieses Teufelszeug muss vom Markt. Niemand darf mehr Lithium zuführen. Lithium als Nahrungsergänzungsmittel muss verboten werden. Die FDA wurde interviewt, die hat gesagt, ja, wir wollten sowieso, dass es nur ein Medikament sein darf für bipolare Störungen. Auf keinen Fall mehr ein Nahrungsergänzungsmittel. Und 7-Up zum Beispiel musste dann seine Formulierung ändern. Und seit 1949 ist Lithium als Nahrungsergänzungsmittel in diesem Milligrammbereich verboten. Und das hat man eben ganz effizient umgesetzt. Es wurde dann global letztendlich überall umgesetzt, auch in Europa. In den USA hat man, das ist wirklich merkwürdig, hat man dann, ich glaube, 1987 die FDA restrukturiert, den Drug- und den Food-Anteil irgendwie gesetzlich anders behandelt und plötzlich durfte man Lithium wieder auf den Markt bringen. Also in den USA ist Lithium tatsächlich nicht mehr verboten
Ja,
seit dieser
heftig.
Gesetzesänderung.
Ja.
Das hat man nicht gemacht wegen Lithium, das ist einfach sozusagen durch die Lücken der Jurisdiktion gefallen. Und die Menschen, also die Firmen, die Lithium, meistens als Lithium-Orotat, als Lithium-Salz ist dann in dem Fall das Orotat, eine organische Säure, die das auf den Markt gebracht haben, die sind jetzt nach dieser Gesetzgebung eben selbst verantwortlich. Da muss da gar keinen Antrag stellen, man darf es einfach auf den Markt bringen. Aber wenn es zu Krankheitsfällen käme aufgrund der Einnahme von Lithium-Orotat, würden diese Firmen haften. Man kann sich gut vorstellen, diese Firmen machen das immer noch nach über 40 Jahren oder knapp 40 Jahren jetzt. Das heißt, es kann nicht viele Nebenwirkungen geben, sonst wären die alle schon verklagt worden. Also man hat nur Benefit und keinen Nachteil in diesen Dosierungen von 1 bis 5 Milligramm Lithiumanteil im Lithiumorotat. Aber das war die Frage zum Verbot und ich glaube, jetzt haben wir ganz lang gesprochen. Ich bin
Also es ist unglaublich, es ist ein bisschen wie ein Krimi, man glaubt das kaum. Du konntest in deinen wissenschaftlichen Arbeiten nachweisen, dass gerade die Krankheit, und ich erinnere mich noch an den Kongress, da wurde, ich glaube, du hast diese Zahl auf den Punkt gebracht, dass der Anstieg an Alzheimer um 600% gestiegen ist. Also die Erkrankung, die mittlerweile ja die meiste Karriere momentan macht, die ist also unfassbar angestiegen und dass hier eben Lithium enorm helfen kann. Jetzt gibt es natürlich eine Pharmaindustrie, die ganz tolle, also das ist natürlich jetzt ironisch gemeint, Medikamente auf den Markt bringen möchte. Und du hast es so wunderbar beschrieben, dass gerade dieses Medikament erst vom Markt genommen worden ist und dann von der guten Ursula von der Leyen wieder zugelassen worden ist, obwohl enorm viele Nebenwirkungen quasi als Erkenntnis ganz klar dokumentiert worden sind. Kannst du da noch mal drauf eingehen, dass das hier, was du vorhin schon gesagt hast, ein Medikament an den Mann, an die Frau gebracht wird, empfohlen wird von der Pharma, obwohl es extreme Nebenwirkungen ging. Was hat es damit auf sich?
Ganz kurz zwei Sachen möchte ich ganz kurz korrigieren. Das eine ist nicht um 600% angestiegen. Also ist die Zahl, die ich gezeigt habe, war 2018, war die letzte Erhebung in Europa, also in Deutschland. So und so viele Fälle, neue Fälle. Und dann gab es eine Erhebung 2021, so und so viele Fälle. Und ich habe prognostiziert in meinem Buch, das erschöpfte Gehirn, dass die Raten hochgehen werden. Es war dann also ein Anstieg von Neuerkrankungen um 31%. Und bei den unter 65-Jährigen, was früher eigentlich nur 1% aller Fälle ausgemacht hat, waren es plötzlich 25%. Das heißt, wir haben eine Beschleunigung des Alzheimers um Faktor 25, aber das ist dramatisch.
Ganz
Und
kurz, lieber Michael, Professor Klinghardt, jetzt fällt mir es auch ein, der hat diese Zahl in den Raum geworfen. Die habe ich nämlich noch im Zuge des Podcasts hier rausgesucht. 663%, das war seine Zahl. Aber es ist auf jeden Fall
okay.
extrem hoch.
Ja,
Und
die deckt sich jetzt nicht mit meinen Zahlen. Ich
ja.
glaube, ich weiß nicht, was da die Basis ist von den Zahlen, ob das jetzt gegenüber vor 50 Jahren ist oder sowas. Aber ich kenne jetzt die neuesten Zahlen und wenn ich dachte, wie weit man zurückgeht, ist natürlich die Prozentzahl höher. Da ich jetzt eh nicht kommentieren kann, wollte ich es mal dahingestellt haben. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht gesagt. Aber das ist gut, dass du es korrigiert hast, dass ich jetzt weiß, wer es gesagt hat. Da werde ich ihn mal fragen,
Frag
wie
ihn
er auf
mal.
die Zahl kommt. Das interessiert mich
Ja.
schwer, weil es natürlich noch dramatischer wäre, aber ich glaube, es ist schon dramatisch genug, was wir hier sehen. Denn die Zahlen sind so hoch, wie sie noch nie gewesen sind. Und die waren übrigens auch schon 2019 auf dem Höchststand. Was ich nur erwartet hatte, ist, dass durch die Maßnahmen 2020 und vor allem durch die mRNA-Injektion des Spike-Protein, was neurotoxisch ist und ganz gezielt auch den Hippocampus angreift, darüber geht ja auch mein Buch, das indoktrinierte Gehirn, habe ich eben prognostiziert, dass es hochgehen wird und die Zahlen sind hochgegangen. Es gibt auch klinische Studien aus Korea, Südkorea, die zeigen ganz klar, schon 2, 3 Monate nach der Injektion der zweiten mRNA-Charge sozusagen, kann man nachweisen, wie sich die Spreu vom Weizen trennt, also die Injizierten gegenüber der also der Bevölkerung, die eben nicht geimpft wurde, dass dort ein dramatischer Anstieg ist von Alzheimer. Das war der eine Teil und der andere Teil war, wo ich noch korrigieren muss, das Produkt wurde nicht vom Markt genommen, das wäre schön gewesen. Es wurde nicht zugelassen.
Ja.
Das war der Punkt. Also Das Medikament, von dem ich spreche, ist eine passive Impfung gegen ein körpereigenes Protein, das vor allem im Hippocampus notwendig ist, dass wir uns neue Dinge erinnern können an neue Dinge, dass wir neugierig sind, dass wir neue Dinge erinnern und dass neue Erinnerungen nicht durch alte überschrieben werden. Das ist die Funktion des sogenannten Beta-Amyloids. Das ist ein körpereigenes Protein, was die Synapsen im Hippocampus freisetzen, wenn sie aktiv sind. Und dieses Protein hat man eben auserkoren vor über 20 Jahren als die Ursache von Alzheimer, obwohl schon Alzheimer selbst gesagt hat, die sogenannten Amyloid-Plaques, also diese, man nennt die auch Grabsteine des Gehirns, weil das so kleine, man die auch im Mikroskop sehen kann, dass die zwar zu sehen sind, aber vermutet, dass sie nicht die Ursache der Erkrankung sind. Und das stimmt auch. Die sind höchstens ein Begleitwerk und auch vielleicht ein Beschleuniger können die sein, aber nicht die Plaque selber, sondern das lösliche, nicht sichtbar, unter Mikroskop sichtbare Beta-Amyloid, wenn es konglomeriert, man nennt es oligomeres Beta-Amyloid. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist eben das, was man auserkoren hat als Krankheitsursache. Es muss ja immer nur eine Ursache sein, damit man ein Medikament entwickeln kann, dass Krankheiten wie Alzheimer multikausal sind, Gesetz des Minimums, viele Dinge fehlen, Gesetz des Maximums, viele Toxine. Das will man alles ausklammern. Es ist viel einfacher, einen Schuldigen zu suchen, den zu definieren, dann ein Medikament entwickeln und dann gucken, was passiert. Und tatsächlich ist es so, man hat schon 2016 versucht, das Medikament zuzulassen in Europa, ist gescheitert. Und gescheitert ist es deswegen, weil es die Symptome nicht verbessert und massive Nebenwirkungen hat. Dann hat man einfach gesagt, naja, gut, wir können die Symptome nicht verbessern, aber wir können nachweisen, dass das Beta-Amyloid niedriger wird im Gehirn. Dann nehmen wir doch einfach diesen, man nennt es Surrogatmarker, als einen Ersatzmarker. Anstatt einem klinischen Symptom hat man jetzt einen biochemischen Marker. Und den, wenn wir den verändern, dann kriegen wir eine Zulassung. Weil das ist ja die Ursache von Alzheimer. Also schützen wir. Deswegen müssen wir auch Menschen ganz früh behandeln, am besten noch, bevor sie Alzheimer haben. Und jetzt hat man tatsächlich zugelassen, dass man praktisch Menschen untersucht, wenn die ein bisschen erhöhtes Beta-Amyloid haben, sind sie praktisch jetzt Kandidaten für diese Art der Alzheimer-Therapie. Und 2021 wurde es dann tatsächlich zugelassen in den USA. 2023 kamen dann die ersten Publikationen raus, die gezeigt haben, das Zeug lässt das Gehirn schneller schrumpfen, kommt zu Hirnschwellungen, der Alzheimer entwickelt sich schneller.
Unfassbar.
Und man hat dann versucht, also Wissenschaftler haben dann ein Moratorium versucht zu machen, versucht, die Zulassung praktisch rückgängig zu machen. Es wurde ja ein Eilverfahren zugelassen, so ähnlich wie die Covid-Impfstoffe. Und obwohl es, wie gesagt, gar keine Evidenz gibt, dass es irgendwas nützt und man hat eben gesehen, dass es nur schadet, hat es trotzdem zugelassen und es ist weiterhin zugelassen. Und dann haben die Pharmafirmen gesagt, ja, wenn wir es in den USA zugelassen bekommen, probieren wir es in Deutschland auch, beziehungsweise in der EU. Und das hat man versucht dann im Herbst 2024, wurden an einem Wochenende bei der EMA über 20 Medikamente durchgewunken. Nur ein einziges hat man nicht zugelassen. Es waren genau diese Antikörper, diese passive Impfung gegen Alzheimer, weil sie eben keine Impfung gegen Alzheimer ist, sondern nur so deklariert. Und hat gesagt, wegen der schweren Nebenwirkungen und dem mangelnden Nutzen können wir es nicht zulassen. Das war interessant, weil die EMA ja zum Großteil von Pharmafirmen finanziert wird. Da winken die eigentlich immer alles durch. Und das haben sie nicht gemacht. Und dann hat aber im April 2025, also ein paar Monate später, die EU-Kommission gesagt, na, uns egal, was die EMA sagt, die kann uns beraten, aber wir haben die Entscheidungsmacht, wir lassen es zu. Und ich weiß noch, wie meine Mutter mich angerufen hat am 16. April, dass am Abend vorher, am 15. April in der Tagesschau schon geworben wurde für diesen neuen Impfstoff, passive Impfung gegen Alzheimer. Und dann habe ich gleich mal geguckt, wie sehen denn die Nebenwirkungen aus. Und da hat die Mayo-Klinik zum Beispiel, hat da so eine Webseite, wo man eben die ganzen Nebenwirkungen, die häufigen Nebenwirkungen aufgelistet sind. Und neben beschleunigtem Alzheimer, Hirnblutung, Hirnschwellung, Epilepsie, also das ist ein Gruselkabinett der Nebenwirkungen, hat dann, und eine Nebenwirkung sticht heraus, falsche Denkweisen, falsche Vorstellungen, wie die Welt funktioniert, können nicht mehr geändert werden. Das heißt, man ist unfähig, vorgefasste Meinungen nochmal zu reflektieren. Also die Denkfähigkeit wird praktisch auf Null geschraubt. Das ist eine häufige Nebenwirkung und logisch, weil im Hippocampus befindet sich unser mentales Immunsystem, also der zentrale Prozessor für die Fähigkeit, sich die Welt anzugucken, alternative Meinungen anzuschauen, darüber zu reflektieren, die Lebenserfahrung zu nutzen. die eben dort gespeichert ist, um dann zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen oder zumindest die Chance zu haben, vernünftig zu entscheiden. Und wenn das lahmgelegt wird, weil man das Beta-Amyloid angreift, logischerweise ist das eine häufige Nebenwirkung. Aber es ist schon Hammer, wenn man auf dem Nebenwirkungszettel sieht, vorgefasste Meinungen können nicht mehr geändert werden durch einen Reality-Check.
Um wie viel Geld geht's da? Um wie viel
Ja,
Geld geht es da, dass einem
es ist
das mal klar
unfassbar.
wird, dass es ein Business ist? Viele glauben ja immer noch, das war ja gerade während der Corona-Zeit, das kann doch gar nicht sein. Im Grunde genommen wollen doch alle nur das Beste für uns und für die Gesundheit. Um wie viel Geld geht es da?
Also nur um mal eine Zahl zu nennen, also BioNTech mit Pfizer zusammen, habe ich vor kurzem gehört, hätten mit ihrem Covid-Impfstoff um die 90 Milliarden Umsatz gemacht. Einfach mal nur eine Zahl zu nennen. Und jetzt im Vergleich dazu hat Lancet ausgerechnet, basierend auf den Kosten, die diese passive Impfung in USA gekostet hat, 2021 habe ich ja gesagt, kam es auf den Markt. Und die haben dann 2023 hochgerechnet, wenn sozusagen jetzt das in Europa zugelassen werden würde, was 2023 noch nicht der Fall war, was für Kosten wären zu rechnen, wenn man die gleichen Grundlagen annimmt, von wie viele Fälle haben eben diese Surrogate-Marker in Europa, wie viele kriegen es wahrscheinlich als verschrieben. Und wenn man die Kosten annimmt, die in den USA sind, und die haben dann ausgerechnet 133 Milliarden pro Jahr. Und das sind
Wahnsinn.
50% aller Arzneimittelausgaben in der Europäischen Union werden dann praktisch nur noch eine Beschleunigung des Alzheimer.
Oh, ja, du hast vorhin gesprochen und zwar von Toxinen. Das heißt, Toxine sind sehr, sehr gefährlich für unser Gehirn. Die sollten wir, wenn möglich, vermeiden. Aber du hast sehr oft auch darüber gesprochen, dass gerade durch diese Impfung, durch diese mRNA-Impfung, Toxine vermehrt in unser Gehirn gelangt sind. Kannst du da noch mal drauf eingehen, was du damit meinst in Bezug auf diese mRNA-Impfung und vor allen Dingen, warum du eben auch mal gesagt hast, dass Corona eine Biowaffe ist?
Ja gut, also da gibt es jetzt eine lange Antwort jetzt eigentlich, die fast erforderlich ist. Also Giftstoffe gibt's wie Sand am Meer. Ich glaube, der Mensch ist unfassbar erfinderisch, wenn es darum geht, das eigene Gehirn zu zerstören. Da kann man Glyphosat nennen, da kann man, wie gesagt, Handystrahlung nehmen, G4, G5. Da gibt es genügend Studien, die zeigen, gerade bei Kindern, Kleinkindern, wie das schon ins Gehirn eindringt. Selbst G5, nur ein paar Zentimeter zwar, für einen Erwachsenen vielleicht noch nicht mal so problematisch, aber bei Kindern reicht das, um den Hippocampus zu erreichen, der gerade in der Entwicklung ist. Impfstoffe sind ein großes Thema und ganz besonders natürlich die Covid-Impfstoffe, die mRNA. Und die ist ja für das Gehirn toxisch aufgrund mehrerer Gründe, was sie für mich überhaupt die Frage stellt, warum man das überhaupt gemacht hat. Aber die Antworten darauf findet man dann alle in meinem Buch Das indoktrinierte Gehirn. Da habe ich ganz ausführlich auch mal ein bisschen spekuliert, weil eben die Evidenz eigentlich nur eine gewisse Spekulation zulässt. Was macht die mRNA? Erstmal ist sie entwickelt worden, also diese mRNA, ja, wie soll ich sagen, Therapie, wo man eben genetisches Material in Form von Messenger-RNA, also nicht vom Gen selbst, sondern das, was vom Gen abgelesen wird in unseren Körperzellen, Messenger-RNA, in dem Fall Messenger-RNA, die für virale Bestandteile kodiert, dass man die verpackt in sogenannten Lipid-Nanopartikel. Das muss also der Zuhörer vielleicht wissen oder ich erzähle es ihm jetzt einfach. Diese Lipid-Nanopartikel sind entwickelt worden, weil man etwas versucht hat hinzubekommen, was bisher nicht gelungen ist, nämlich Chemotherapie im Gehirn. Wenn jemand einen Hirntumor hat, gehen die Chemotherapeutika nicht über die Blut-Hirn-Schranke. Also das Gehirn schützt sich eben durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Das sind verdichtete Gefäßwände in den Kapillaren, die eben dafür sorgen, dass nur über Transportmechanismen, aktive Transportmechanismen, Dinge ins Gehirn gelangen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel Fettsäuren gehen nicht drüber, aber Ketonkörper, also die kleinen Bruchstücke von Fettsäuren. Nur als Beispiel. Aber die meisten Sachen gehen eben nicht drüber und vor allem nicht Chemotherapeutika. Und deswegen hat man gesagt, ich muss sie mal irgendwie verpacken, in eine Lipidhülle, in eine Fetthülle, damit sie über die fettreichen Membranen eben durchgehen. Und dafür hat man die Lipid-Nanopartikel entwickelt, um eben Chemotherapeutika ins Gehirn zu transportieren. Jetzt hat man aber in diese Lipid-Nanopartikel nicht Chemotherapeutika eingepackt, sondern das genetische Material eines Virus, was kodiert für den gefährlichsten Teil des Virus, nämlich das sogenannte Spike-Protein, also die Noppen auf der Krone, die Zacken auf der Krone, wenn man das Virus so von der Seite anschaut. Sieht ja aus wie eine kleine Krone, ne? Und das ist eben dann sind die Noppen, die Zacken, und die heißen im Englischen Spike. Und dieses Spike-Protein, das wird eben kodiert durch die mRNA. Und jetzt ist es so, diese Lipid-Nanopartikel sorgen nicht nur dafür, dass es über die Blut-Hirn-Schranke beispielsweise kommt, sondern vor allem, dass es in die Körperzellen noch aufgenommen wird. Und wenn dieses Material in die Körperzellen gelangt, dann wird der genetische Code der mRNA von diesen, die sogar noch modifiziert ist, auf Langlebigkeit hin modifiziert ist, wird dann abgelesen. Die Zelle wird gezwungen, Spike-Protein zu produzieren. Und zwar jede Zelle, die jetzt eben von diesen Lipid-Nanopartikeln sozusagen in die Nähe kommt und dann praktisch mit denen fusioniert. Und da es eben für Gehirngenigkeit programmiert ist, hat sogar schon die EMA eine Studie publiziert in 2020, die zeigt, dass 4% von dem Spike-Protein, also nicht Spike-Protein, von den Lipid-Nanopartikeln, die im Körper nach der Injektion im Körper zirkulieren, 4% gelangt ins Gehirn. Und ich habe mich gefragt, wieso man für eine Krankheit, die respiratorischer Natur ist, also die Atemwege betrifft, warum muss man nimmt man ein Vehikel, das genetisches Material ins Gehirn transportiert? Aber es wird noch gravierender. Die mRNA auf Langlebigkeit getrimmt, produziert jetzt, ja, zwingt es die Zellen dazu, Spike-Protein zu produzieren. Und das Spike-Protein, ja, da ist schon der erste Hinweis, dass es sich um eine Biowaffe handelt, war, dass SARS-CoV-2, von dem das Spike-Protein abgeleitet ist, dass SARS-CoV-2 mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Labor kommt, aus einem Biowaffenlabor in Wuhan, das Wuhan Institute of Virology. Können wir auch verlinken. Ich habe ja gerade im Bundestag einen Vortrag darüber gehalten, über den Ursprung des Virus und welche Evidenz es dafür gibt. Und dieses Spike-Protein hat unter anderem kodierte Sequenzen. Zum Beispiel im vorderen Teil hat es HIV-Sequenzen einkloniert, die es in der Natur so nicht gibt, außer in HIV-Viren, wobei man sich die Frage stellen muss, wo das herkommt eigentlich. Aber in Coronaviren gab es noch nie HIV-Sequenzen und die sind plötzlich drin. Man hat dann zwar auf wissenschaftlicher Seite plötzlich aus dem Wuhan Institute of Virology ein Virus produziert, der ein Vorgänger sein soll, aber der kommt aus demselben Labor und ich bin ziemlich sicher, dass das schon ein modifizierter Virus ist, den man dann als proximal Ursprung, so heißt auch das Paper, Proximal Origin, als Vorläufer deklariert hat, sodass das HIV, was da einkloniert worden ist, als natürlich betrachtet werden soll. Aber ich glaube, das ist eine Riesenlüge.
Wie hoch ist die
Warum?
Wahrscheinlichkeit, das hast du mal gesagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auf der natürlichen Ebene entstehen kann? Eins zu.
Ja, eins zu, ja, keine Ahnung, 100 Milliarden oder sowas. Allein nur die Furinspaltstelle hat eine
Genau.
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 300 Milliarden, weil die besteht aus insgesamt, wenn man schaut, wo die Sequenz zum ersten Mal auftauchte, nämlich in einem Patent von Moderna, was ja vom mRNA spricht und einer der Impfstoffhersteller war dann dieser modernen, modifizierten RNA für Spike-Protein. Und das sind 19 Basen, sind dort eindeutig 1 zu 1 identisch mit dem, was man in diesem neuartigen Virus fand und dass 19 Buchstaben im genetischen Alphabet zufällig an einer Stelle auftauchen, ist 4 hoch 19 und das ist, glaube ich, ungefähr 1 zu 300 Milliarden plus minus.
Unfassbar.
Also unfassbar gering und das ist noch nicht mal einkalkuliert. Zusätzlich die Veränderung, dass da HIV-Sequenzen einkloniert sind. Zusätzlich die Optimierung der Bindungsstelle, zum Beispiel für ACE2, die sagen wir, bekannteste Andockstelle für das Virus, die doch noch viel mehr, denn die HIV-Sequenzen, die liefern noch weitere Andockstellen, insbesondere aufs Immunsystem, Andockstellen, die Coronaviren noch nie benutzt haben. Also da gibt es einiges. Ich habe sogar gerade zufällig erfahren, als ein entsprechender Impfstoff hergestellt worden ist in Australien muss man den vom Markt nehmen, weil die Leute plötzlich durch diesen Impfstoff HIV positiv wurden. Die hatten nicht wirklich HIV, aber durch die einklonierten HIV-Sequenzen waren plötzlich die HIV-Tests positiv. Also absolut irre. Na gut, trotzdem sagen natürlich Leute wie Drosten und andere, die ja de facto massiv profitiert haben von dieser Pandemie, wenn nicht finanziell, dann zumindest von Ansehen her, ne, waren ja ein Regierungsberater, sind die Koryphäen, Bundesverdienstkreuz, was auch immer, die behaupten ja heute noch, dass es nicht aus dem Labor stammen kann, obwohl sie mit Leuten zusammenarbeiten, die genau das machen, nämlich solche Viren herstellen. Aber egal, das ist eine andere Baustelle. Was eben ganz wichtig ist, das habe ich gerade genannt, diese 19 Basen für diese Furinspaltstelle. Und die findet man sehr, sehr häufig in Biowaffen, die findet man auch im HIV-Virus, aber eben auch im Tetanus-Toxin, in Ebola-Virus, überall, wo wirklich gefährliche Viren sind, werden diese Furinstallstellen gefunden. Die sind praktisch so ein Kennzeichen schon von Biowaffen. Also spricht vieles dafür, dass es eine Biowaffe ist und dass man, und selbst wenn es nicht aus dem Labor gekrochen wäre, allein, dass diese Stellen da drin waren, verbieten, 100% verbieten, dass man sowas Menschen in den Körper einführt. Und ich habe gerade in der Bundestagsenquete ja darüber gesprochen mit einer Professorin, Scheibenbogen heißt sie, glaube ich.
Oh,
Ich
das
habe die
war für
vorher nicht
mich
gekannt.
schwierig. Sehr schwierig war das. Ich habe es gesehen
Ja,
und
ich habe die vorher nicht gekannt, aber die hat dann auch zugegeben, ja, das Spike-Protein ist verantwortlich für Long-Covid, aber sie kann sich nicht irgendwie nicht vorstellen, dass es dann auch für Post-Vac verantwortlich sein könnte, wenn man es unkontrolliert in großen Mengen im Körper produzieren lässt. Also die Absurdität war zu spüren. Und ich habe auch in die ganze Runde Prinzip reingefragt, Leute, merkt ihr eigentlich, was hier abgeht? Also die Absurdität, die war wirklich mit Händen zu greifen. Und eigentlich muss ich unter uns gesagt, also wir sind ja unter uns jetzt hier, hört keiner zu, aber unter uns gesagt würde ich sagen, genau in dem Moment, wo das festgestellt wurde, hätte man die Enquete beenden können. Hätte man die zig Millionen Steuergelder, die hier dann rausgeblasen werden, hätte man eigentlich beenden können, weil in dem Moment war klar, man hat ja großes Unrecht getan. Man hat festgestellt, das waren ja die Sachverständige von der Gegenseite, die ja, für die Impfung und für alles und alles ist ganz harmlos, wir haben das Beste getan. In dem Moment wurde ja festgestellt, was für ein Verbrechen hier begangen wurde. Und zwar ganz unabhängig, wo das Virus herkam, das hätte man nicht tun dürfen. Und wenn man wirklich Lehren aus der ganzen Geschichte ziehen will, dann muss man da Konsequenzen ziehen, auch personelle, strukturelle und so weiter. Und das ist halt nicht, bisher nicht gemacht worden. Stattdessen macht man einfach so weiter, pinselt da so drüber. Und ich habe gerade erfahren, Frau Scheibenbogen macht jetzt überall groß in den Mainstream-Medien Werbung dafür, dass sie jetzt für das Long-Covid-Problem Fördergelder braucht. Also
Habe
es
ich
geht
auch
einfach wieder
gelesen.
nur um
Ja.
Karrieren zu beflügeln, anstatt das Problem an der Wurzel zu packen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, was
Verrückt
die
verrückt
Probleme
ist
sind.
ja auch, dass die Sterberaten, die werden ja immer noch geleugnet. Fehlgeburten werden geleugnet. Plötzlicher
Ja.
Herztod wird geleugnet. Es wird ja alles noch immer noch geleugnet, obwohl man ja einfach die Zahlen sich anschauen kann. Aber was natürlich auch im Raum steht, ist, dass Kinder in Zukunft und eben auch die Zukunft der Impfung mit mRNA einfach gefördert werden soll. Ja,
Ja.
gut, wenn das entsteht, bedeutet das ja, wenn ich es jetzt probiere, eins und eins zusammenzufassen, dass immer mehr Toxine in unserem Gehirn landen und immer mehr Menschen ja keine Fähigkeit mehr besitzen, wirklich diese starke Energieleistung im Gehirn aufrechtzuerhalten, um selbst Entscheidungen treffen zu können. Ja.
Ja.
Und dahingehend hast du auch von einem WHO und zwar von einem Disease X-Programm gesprochen. Ich weiß, ich mache jetzt so ganz große Türen auf, aber kannst du da noch mal drauf eingehen? Dieses Programm von der WHO, dieses Disease X-Programm, was hat es denn damit auf sich?
Also in meinem Vortrag zu, den ich da im Bundestag gehalten habe zum Virusursprung, weise ich ja darauf hin, dass die Pläne, wie dieses Virus entstehen soll, von der sogenannten Eco-Health Alliance vorgeschlagen worden sind 2018. Und offiziell sind die abgelehnt worden von von dem möglichen Auftraggeber. Das war die DARPA, also der Forschungsarm des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die haben das offiziell abgelehnt. Allerdings habe ich auch Beweise gebracht, dass die DARPA wusste, dass das Programm trotzdem umgesetzt wird. Und in diesem ominösen Jahr 2018 war das eben eine Kollaboration zwischen einer amerikanischen Gesellschaft, der EcoHealth Alliance, mit Fördergeldern der USA und der chinesischen Regierung, das im Wuhan-Labor, das größte Zentrum für Coronaviren, eben diese Coronaviren erschaffen werden sollen, offiziell, um vor möglichen Krankheiten zu schützen, nämlich Disease X. Also das heißt, dass die WHO sagt, es könnte ja jederzeit wieder mal ein Virus entstehen, wie zum Beispiel SARS-CoV-1, wird da als Beispiel genannt, das war 2002, 2003, wobei ganz klar ist, also für mich relativ klar ist, auch das war schon ein Laborvirus, den man kreiert hat und tut aber so, als wenn er aus der Natur entstanden wäre, und man muss sich jetzt vor der gefährlichen Natur schützen. Also das ist natürlich etwas irre, was man da konstruiert hat, aber es funktioniert. Und es funktioniert dahingehend, dass diejenigen, und vor allem der Chef der EcoHealth Alliance, federführend war mit der WHO 2018 das Disease X-Programm ins Leben zu rufen. Und dieses Disease X-Programm heißt X, wir wissen nicht, was kommt offiziell, aber wir wollen vorbereitet sein. Und um vorbereitet zu sein, heißt es, man überlegt sich, welche Viren könnten in der Natur möglicherweise entstehen. Dann lässt man sie im Labor entstehen, um dagegen Impfstoffe zu entwickeln. Und wenn sie dann kommen, hat man die Impfstoffe schon bereit. Das heißt aber de facto, dass man wissen möchte oder wissen zu glauben scheint, wenn man ein Programm ehrlich anschauen, also Ehrlichkeit unterstellen möchte, dass man irgendwie glaubt zu wissen, was für Krankheiten zufällig entstehen könnten. Aber das Perfide ist eben, man lässt sie entstehen im Labor. Das nennt man Gain of Function. Also harmlose Viren werden durch Genzugewinn an Funktion menschenpathogen mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, was de facto aber auch ja, Biowaffenforschung ist. Aber unter einem Deckmantel für die WHO, wir machen das, nur um Menschen zu schützen vor solchen Viren, deswegen müssen wir sie herstellen. Aber man muss ganz klar sagen, Fort Detrick beispielsweise, das ist das Biowaffenhauptlabor der amerikanischen Regierung, des Militärs. Der frühere Chef von Fort Detrick, der diese Abteilung geleitet hat, ist der Chefberater von EcoHealth Alliance. Und das ganze Geld fließt da rein. Und der Chef von EcoHealth Alliance, der eben auch diesen DARPA-Vorschlag gemacht hat, 2018, war eben Mitkonstrukteur dieses Disease X-Programms der WHO. Und er war auch ganz stolz, schon im Frühjahr 2020 ist er dann in die Presse gegangen, wir haben endlich unsere erste Disease X. Also man konnte die Freude in den Worten gar nicht also wirklich ohne Probleme erkennen. Er war richtig glücklich, wir haben jetzt eine Disease X, ich habe es euch gesagt, sie kommt und sie ist tatsächlich da. Dass er aber im Hintergrund genau diese Krankheit geschaffen hat, davon bin ich überzeugt, das ist, hat er natürlich nicht erklärt. Und das Perfide ist, die WHO hat dann auch noch ein Programm aufgelegt, den Ursprung des Virus zu untersuchen. Und da ist er mit im Wissenschaftsgremium. Also da, das ist alles ein, keine Ahnung, wie man das nennen soll, ein Gewebe von Profiteuren dieser Disease X. Und das Verrückte an dieser Disease X ist eben, weil eben Covid-19 das erfolgreiche Programm war, hat 2022 die WHO eine Investmentbroschüre publiziert, praktisch einen Aufruf, ihr müsst mir mehr Geld geben. Und da steht drin, für jeden Dollar, den man in die WHO investiert, verspricht sie ein Return on Investment von Faktor 35 über die nächsten 10 Jahre.
Wow.
Das heißt, und die Broschüre heißt noch perfiderweise A Healthy Return, also eine gesunde Rendite. Also die Anspielung auf Gesundheit und Rendite und Faktor 35, und da sind wir jetzt wirklich bei Drugs, das habe ich mal mit Philipp Hopf ein Gespräch geführt. Er sagt, solche Renditen gibt es eigentlich nur in Drogenkartellen. Und das ist eben das Disease X-Programm und die planen jetzt eben weitere Programme. Und ich weiß noch gut, 2011 hat einer der Kollegen von Drosten, der heißt Fourier, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der arbeitet in den Niederlanden, glaube ich, ja, Niederlande ist es, der hat zum Beispiel 2011 ein Vogelgrippevirus entstehen lassen, das 60% Letalität bei Menschen auslöst. Es war damals die Öffnung der Pandoras Box und was auch immer. Es sollte den globalen Bann geben, diese Art der Forschung, der übrigens auch bestritten hat dann später, dass das Virus jemals aus dem Labor gekrochen sein konnte. Also gerade jemand, der genau solche Viren herstellt, bestreitet, dass sowas aus dem Labor kommen kann. Also irre ohne Ende. Und dieser Herr hat eben, ja wie gesagt, so ein tödliches Virus herstellen lassen, und ist Teil eben dieser Gruppe gewesen, die dann eben publiziert hat, dass es nie aus dem Labor hätte kommen können. Und da werden jetzt eben weitere Viren werden da kommen, da kann man ziemlich sicher sein. Diese Forschung läuft weiter. Und was ich sagen wollte zu Fourier, als dann alle sich beschwert haben, auch der Spiegel überall, diese Forschung muss gestoppt werden damals, so lebensgefährlich für die Menschheit, da hat die WHO interveniert, wirklich de facto interveniert und hat gesagt, nee, diese Forschung muss weitergehen. Wir müssen Gen-of-Function-Forschung machen, um gewappnet zu sein vor Viren, die wir selbst erschaffen. Also
das
müssen wir da machen, ja. Um das Perfide zu verstehen, was hier abläuft. Aber mit diesem perfiden System hat es die WHO tatsächlich geschafft, in den meisten Ländern Durchgriffsrechte jetzt zu bekommen auf Gesundheitssystem, auch in Deutschland. Und wir wissen ja beide, Friedrich Merz hat gerade ein Gesetz durchwinken lassen. Das bedeutet, wenn der Tedros, der Chef der WHO, sagt, wir hätten wieder einen neuen Virus, dann haben die sogar Recht, die Meinungsfreiheit in Deutschland einzuschränken. Und dieses Gespräch, was wir hier gerade führen, wird wahrscheinlich dann in dem Moment gelöscht werden.
Ja, wobei ich ja glaube, ich bin ja sehr spiritueller Mensch, ich glaube fest daran, dass diese Community, die jetzt durch Corona entstanden ist, weil das war wirklich so ein Startpunkt, die lässt sich nicht mehr unterdrücken. Wir sind mittlerweile zu viele. Also es geht einfach nicht mehr. Also man kann uns einfach nicht mehr irgendwie ausmerzen. Das funktioniert nicht, ja.
Ja, also nicht nur, weil wir viele sind, ich glaube auch, weil sich Netzwerke unter uns gebildet haben. Weil die Netzwerke machen uns erst stark.
Ja.
Was uns, was wir waren früher, also 2020 war ich isoliert. Ne? Ich kannte niemanden, der dann das so gesehen hat wie ich. Mein Sohn, ja, auf jeden Fall, in der Familie, aber man war doch irgendwie isoliert auf die Familie, wenn überhaupt. Im Freundeskreis, ja, 80% haben alles geglaubt, was die Regierung uns erzählt hat. Aber jetzt natürlich 5 Jahre oder 6 Jahre, muss man fast schon sagen, später, haben sich Communities gebildet, Gruppen gebildet. Und hat natürlich jetzt die andere Seite die Mehrheit. Das sehe ich ja in der Enquete. Ja, es ist unheimlich schwer. Zum Beispiel der Ursprung des Virus ist nicht Thema. Eines der größten Probleme für mich. Deswegen habe ich auch meinen Vortrag im Bundestag gehalten auf Einladung der AfD,
Klar.
weil die Einzelnen sind momentan, die versuchen aufzuklären. Bin ich eingeladen worden und habe mir gezielt das Thema Ursprung des Virus vorgenommen, genau aus dem Grund, weil es eben nicht besprochen werden soll in der Enquete. Bin mal gespannt, ob ich das ändern kann. Aber naja, mit den begrenzten Redezeiten, die man dort hat, ist es sehr, sehr schwierig.
Ich finde das unfassbar, weil hier werden ganz viele wieder sagen, ja, ist ja typisch. Nee, wenn es bei der AfD war, gucke ich mir das gar nicht an. Da geht es überhaupt nicht um, finde ich die Partei gut oder schlecht. Es geht darum, warum erlauben das die anderen Parteien dann nicht mal aufzuklären? Warum wollen die da nicht hinschauen? Und da kann sich ja jeder für sich selbst mal eine eigene Meinung bilden, ja? Und man kann ja auch von diesen Menschen halten, was man will, von Herrn Trump, dass der natürlich auch in meiner Welt irgendwie ordentliche Defizite hat, ist gar keine Frage, aber der ist bewusst aus der WHO rausgegangen. Also das muss man einfach mal sagen, der ist aus der WHO rausgegangen. Lieber Michael, ich könnte mit dir 100 Stunden sprechen. Ich habe hier noch so viele Fragen, aber dann hätten wir wahrscheinlich ein Thema, dann würden wir bis heute Abend quatschen. Lass uns noch mal über die positiven Dinge sprechen, denn es gibt Möglichkeiten für uns, ja, dass wir Entscheidungen treffen, und zwar für unsere Gesundheit, für unsere Lebenskraft, damit wir uns ja auch irgendwann zurückerinnern an ein wirklich schönes und gesundes Leben. Was können wir denn, kannst du so 5 Punkte mal vielleicht aus deiner Perspektive und Sicht uns aufzeigen? Was sollten wir tun? Welche dringenden Dinge sollten wir supplementieren, um langfristig gesehen gesund zu bleiben? Und welche Entscheidungen sollen wir für uns treffen, damit wir eben nicht der Spielball von Pharmapolitikern und Co. werden?
Ja, das ist eine coole Frage. Ich habe vielleicht ganz kurz nur das im historischen Kontext, die Frage zu beantworten. 2020 dachten wir, die Welt verändert sich. Aber im Prinzip ist es einfach nur eine Fortentwicklung dessen gewesen, was seit über 100 Jahren abläuft. Und ich habe in meinem Buch, das Lithiumjodblatt, im 7. Kapitel sehr ausführlich beschrieben, mit welchen Kräften wir es zu tun haben und was ihre Philosophie ist und was sie erreichen wollen. Deswegen war auch die Welt 2020 nicht mehr in Ordnung, also als 2020 begann. 2019 hatten wir die höchsten Depressionsraten weltweit. Wir haben die höchsten Alzheimer-Raten, die jemals weltweit aufgezeichnet worden sind. Und das sind nur 2 Krankheiten, die jetzt relevant sind, weil sie eben unsere autobiografische Gedächtniszentrale betreffen. Und mir eben wichtig ist, dass genau das eben bei den Menschen gesund ist, weil nur dann treffen wir für uns selbst, aber eben auch für unsere Mitmenschen gute Entscheidungen. Und das gesellschaftliche Miteinander funktioniert nur, wenn unsere autobiografische Gedächtniszentrale funktioniert, das mentale Immunsystem gesund ist. Und deswegen ist jetzt gerade deswegen, weil wir dieses Gespräch hier führen, was wir wahrscheinlich vielleicht nie geführt hätten, wäre 2020 nicht eingetreten, kann die Welt sogar siegreich oder erfolgreich aus dieser Misere herauskommen. Also die Dramaturgie von 2020, 21, 22, 23, diese Dramaturgie kann dazu führen, dass ein komplettes Umdenken in unserer Gesellschaft stattfindet. In den USA heißt es Make America Healthy Again. Maria Huber-Mock hat begonnen, das Copy-Paste rüberzunehmen. Natürlich in Europa heißt Make Europe Healthy Again. einfach wieder eine Umdenken sozusagen, wie wir Gesundheit leben müssen und was es ankommt. Leute werden auch spiritueller, alle möglichen Dinge passieren momentan. Also es kann was Gutes draus erwachsen, wollte ich jetzt einleitend sagen, bevor ich jetzt auf Details eingehe. Es kann was Gutes draus erwachsen und die Chance müssen wir jetzt nutzen. Was ich eben vorher schon immer wieder geschrieben habe, und ich habe ja auch die Alzheimer, Unified Theory of Alzheimer's publiziert, 2016, 2015 schon die ersten Bücher, 2014 sogar schon, mit der Alzheimer-Lüge, wo ich schon gewarnt habe, zum Beispiel vor dieser Impfung gegen Alzheimer, weil die damals ganz en vogue war. Und ich dachte, wie kann das nur sein? Und ich hatte die Hoffnung gehabt, dass es nie passiert. Ist es leider Realität geworden hier in Europa? Wir waren damals schon nicht auf dem richtigen Kurs und jetzt haben wir die Chance einer Änderung. Und wie gesagt, das Gespräch führen wir hier nur. Und ich mit vielen, und auch mein Name ist bekannter geworden, oder das Thema Lithium, was ich seit 2015 propagiere, als Alzheimer-Prävention, ist jetzt momentan Mainstream geworden. Also, das wäre alles nicht passiert, wäre uns nicht Covid in die Quere gekommen. Insofern habe ich sogar manchmal behauptet, Lithium ist ein Covid-Gewinner. Und vielleicht sind wir alle irgendwie dann irgendwann mal Covid-Gewinner, außer denen, die halt leider ihr Leben lassen mussten oder mit Impfschäden jetzt ja, geplagt sind. Aber für alle anderen kann es eine Riesenchance werden. Und deswegen, ja, was sind die wichtigen Dinge? Ich habe damals, mein erstes Buch ist die Methusalem-Strategie, habe ich eine Formel entwickelt und da geht es eben nicht nur um Ernährung, weil die meisten sagen, ja, was muss ich jetzt zunehmen, zu mir zuführen? Gesundheit ist mehr. Ne? Menschen brauchen ein Ziel im Leben, einen Sinn im Leben, das ist die zentrale Teil meiner Formel. Der Formel, also die Methusalem-Strategie basiert auf dieser Methusalem-Formel und diese Formel zieht sich durch alle meine Bücher durch, weil die ganz eng mit den Grundgesetzen des Lebens und Eigenkontrolle, also der Eigenregulation, Selbstregulation, Homöostase, wie das eben alles zusammenhängt, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, auch philosophische Fragen. Und klar, wenn es um die Ernährung nur geht, da gibt es natürlich eine Handvoll von Dingen, die den meisten Menschen hier in Europa fehlen, weil wenn wir uns gesund ernähren, also selbst wenn wir uns glauben, gesund zu ernähren, fehlen diese Dinge und deswegen hebe ich auf die ab. Aber uns fehlt es auch an Bewegung, oft an sozialem Miteinander, jenseits von Internet und Handy, einfach direkt mit Menschen zu sprechen, dreidimensional Menschen auch zu fühlen. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Sinn im Leben, guter Schlaf, einfach Zeit fürs Miteinander, auch Spiritualität, all diese Dinge gehören zusammen. Und was die Ernährung angeht, wenn wir uns auch glauben, gesund zu ernähren, also das sagen viele mir, ja, der Herr XY hat Alzheimer bekommen. Ich weiß ganz genau, der hat sich immer gesund ernährt. Dann sage ich, naja, wann hat er Vitamin D zugeführt? Nee. Und dann sage ich, egal wie du dich ernährst, also wenn er nicht jeden Tag ein halbes Pfund Fisch gegessen hat aus nordischen, fettreichen Fisch aus nordischen Gefilden, dann wird er einen Vitamin D-Mangel haben. Denn nur die Inuits schaffen es tatsächlich, ohne Sonnenlicht Vitamin D genügend zuzuführen. Wie ist es mit Lithium? Ja. Hat er Lithium zugeführt, weil hier gibt es praktisch kaum Lithiumquellen, ein paar Heilwasser, wenn man die zufällig trinkt, ist okay, aber im Leitungswasser ist praktisch kein Lithium bei uns, in unseren Regionen hier in Europa, außer in vulkanischen Regionen, da hat es dann aufgrund biologischer Zusammenhänge. Dann Omega-3-Fettsäuren, da sind wir wieder beim Fisch. Die einzige natürliche Quelle ist tatsächlich, ja, wenn man Hirn essen würde, würde ich sagen, ne? Im Hirn ist viel Omega-3, also früher hat man das ja gemacht, ne? Da gab es ein Kalbshirn und alles Mögliche noch vor 100 Jahren oder wann auch immer. Da hat man tatsächlich vom Lebewesen alles gegessen. Würde ich jetzt hier nicht empfehlen. So viel Kalbshirn gibt es auch gar nicht. Es gibt dann schon nicht mal mehr genug Fisch als die natürliche Quelle von Omega-3-Fettsäuren, also den aquatischen. Und stattdessen hat man uns gesagt, naja, es geht ja nur um den Begriff Omega-3, da kann man auch Leinöl essen oder Sonnenblumenöl, da ist überall Omega-3 drin, aber das ist nicht das Aquatische. Und ich habe vorhin ja über den Ursprung des Menschen gesprochen. Wer Muscheln gegessen hat, 100.000 Jahre, dessen Erbgut hat sich abgewöhnt, die Inhaltsstoffe der Muschel selbst zu produzieren. Deswegen sind wir ja von Vitalstoffen abhängig, von externen. Und zu denen gehören eben auch die aquatischen Omega-3-Fettsäuren. Da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, die Algenölrevolution. Es gibt tatsächlich eine vegane Quelle für die aquatischen Omega-3-Fettsäuren. Das ist nämlich die gleiche Quelle, die auch Fische nutzen. Das heißt, man muss gar nicht über den Fisch an die rankommen. Man kann direkt an den Ursprung gehen und die kann man in großen Behältern, in großen Mengen produzieren. Und während der gesamte Fisch, der in den Weltmeeren noch rumschwimmt, nicht mehr ausreicht, um alle Menschen mit aquatischen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Das Algenöl kann das. und zwar umweltschonend. Und deswegen habe ich mein Buch geschrieben. Und wer da mal reinschauen will, dem sei es empfohlen, weil hier geht es auch wieder um eine grundsätzliche Art und Weise, wie wir leben wollen. Und ja, und das sind so jetzt, wenn ich die Tipps geben würde, mehr Bewegung, mehr soziales Miteinander, auf Lithium achten, 1 Milligramm pro Tag. Ein spannendes Buch gibt es da zu lesen, aquatische Omega-3-Säuren. Und wenn man wissen will, wie gut Vitamin D für uns ist, habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Herdengesundheit. Und dann haben wir schon die 5 Punkte. Und der 6. Punkt ergibt sich dann automatisch, wenn man das alles tut, dann hat man ein gutes mentales Immunsystem. Und dann ist die zentrale Aufgabe, der Sinn des Lebens, der wird sich dann auch noch finden.
Ja, so großartig. Wir bringen natürlich jedes Buch von dir hier in die Shownotes rein. Ich habe sie fast alle gelesen. Die zwei, die mir noch fehlen, werde ich auf jeden Fall jetzt lesen, ganz, ganz, ganz sicher. Ich bin leidenschaftliche Taucherin und mein Mann Marco und ich, wir sind auf der ganzen Welt unterwegs, um noch die letzten, ja, Bestände zu sehen, die es noch gibt, die auch total vom Aussterben bedroht sind. Also Fisch kann unglaublich gut Schwermetalle speichern. Also wenn der ein oder andere jetzt hier zuhört, sagt sich jetzt, ja, dann esse ich halt ganz viel Fisch. Also neben den Fischen, die total vom Aussterben bedroht sind, sind die natürlich teilweise voll mit Mikroplastik und mit Schwermetallen. Und von Muscheln kann ich auch nur abraten, weil die Muscheln als solche sind eben auch voll mit Schwermetallen. Das sind die Kläranlagen im Wasser. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt die Empfehlung, weil ich kenne meine Community, sagen ja super, dann mache ich doch einfach eins, dann esse ich jetzt ganz viele Muscheln, ja. Lieber Michael,
Du
ganz.
musst ja wirklich auch täglich essen in großen Mengen. Das kann sowieso
Ja.
keiner machen. Und wie gesagt, ich denke immer global. Wir wollen ja als Weltgemeinschaft existieren. Wir segeln ja alle auf dem gleichen Schiff durchs Weltall und müssen alle zusammenhalten. Und mir geht es wirklich um die Menschheitsfamilie. Und deswegen meine Vorschläge, einfach mehr Fisch essen, das würden dann am Schluss nur die machen können, die genug Geld haben, weil wenn alle begriffen haben, dass Fisch essentiell ist, mal angenommen, dann werden sich nur die Reichen an den Nagel reißen und die Armen kriegen gar nichts ab. Aber selbst wenn man den ganzen Fisch fair verteilen würde, würde sich der Omega-3-Index nicht verbessern. Deswegen Algenöl als globale Lösung und Lithium eben auch als globale Lösung. Da gibt es ganz einfache Wege. Und ja, deswegen, man muss immer global denken. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ganz zum Schluss möchte ich dir noch ein paar private Fragen stellen, weil das interessiert natürlich auch immer die Community. Du bist ja nicht nur Wissenschaftler, du bist auch Mensch, ja. Was ist denn dein Sternzeichen, lieber Michael?
Oh, Waage.
Du bist eine
Ist,
Waage.
ja,
Okay.
ich behaupte mal ausgeglichen, aber ich glaube, das Gegenteil könnte der Fall sein.
Ja, wobei du wirkst aber so. Also du wirkst schon so, dass man spürt, dass du. Ja, den Ausgleich ja auch suchst, ne? Also ich bin jetzt kein Profi mit Sternzeichen, interessiert mich einfach nur. Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen? Gute Frage. Gibt eigentlich nichts, was ich nicht gern esse. Wow. Ja, ich habe mal Brokkolinudeln. Ich bin mal gefragt worden beim Race for America vom Tourmagazin, ich soll ein Rezept abgeben, da habe ich Brokkolinudeln gemacht. Aber wer mein Lieblingsessen wissen will, da gibt es ein Buch, die Topfküche.
Nein, das hast du auch gemacht.
Topfküche, die ganzen Bilder, die ganzen Rezepte stammen aus meiner Familie. Die
Ach.
Bilder haben alle selbst gemacht, die Kinder haben einen Fotokurs gemacht bei Spitzenfotografen. Ein richtig cooles Buch, ja, und vor allem erkläre ich da auch wissenschaftlich, warum ich diese Nahrung genau in der Form zusammenstelle. Also das
Toll.
Buch heißt Topfküche, da kann man alle meine Lieblingsrezepte finden.
Das ist doch jetzt mal kein Zufall, oder? Weil das habe ich
Nee.
noch nie gehört in keinem Interview, ja? Was ist dein größtes Laster?
Ungeduld.
Ungeduld. Okay. Und was sind denn, kannst du mal sagen, was sind so deine zwei, drei gesunden Routinen, die du jeden Tag praktizierst, unabhängig von Dingen, die du supplementierst? Was tust du, um in deiner Kraft zu bleiben? Denn die Leistung, die du vollbringst, ist unglaublich. Was tust du
Und
denn
was
für dich?
ich habe jetzt seit 2 Jahren ein Handy, weil ich mal, also vor 1,5 Jahren, weil ich bei Tucker Carlson war in den USA und in den USA reisen ging nicht ohne Handy. Dann habe ich mich geweigert, so ein Ding zu haben. Seitdem habe ich eins und was ich mache als mentale Hygiene ist, abends um 5 wird der Flugmodus eingeschalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Da will ich auch nichts mehr sehen, nichts mehr hören, was wissenschaftlich ist oder sonst irgendwelche schweren Diskussionen führen. Da will ich nur noch entspannen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Morgens meine Stunde mit meiner Frau, da trinkt man nur einen Kaffee. Ja, ich mache ja fast, versuche zu fasten, dann immer bis spät nachmittags, damit ich meine 16 Stunden habe. Also dieses Intervallfasten mache ich seit vielen, vielen Jahren. Das ist aus vielen Gründen gut, wird auch gut beschrieben in meinen Büchern, warum ich das mache. Und diese Stunde morgens, das habe ich sogar mal gemessen, da hat man mir einen 24 oder 48 Stunden EKG gemacht, um zu gucken, wie sich so mein Tag gestalte. Es war so ein Experiment. Parasympathikus, Sympathikus und all diese Dinge. Das war noch vor dieser Zeit, dieser Wearables, von denen ich abraten würde, aus bestimmten Gründen, wäre ein eigenes Gespräch, was wir mal führen müssten. Hochspannend, da geht es um Mindreading und die Integrität unseres Gehirns. Das wäre aber eine eigene Sendung, würde ich sagen. Aber der Punkt ist, dass man festgestellt hat, dass ich nirgends so ruhig bin wie diese Stunde morgens, wo ich mit meiner Frau Kaffee trinke. Das ist wirklich die entspannteste Zeit meines Lebens, also meines Tages. Und die ist für mich unverzichtbar. Ja, eine Stunde Sport am Tag, die versuche ich jeden Tag hinzubekommen.
Ah, oh, wie schön. Ich stelle mir gerade Michaels Morning Relaxation Hour oder so, stelle ich mir gerade vor, wie schön, ja. Da werde ich morgen früh an dich denken, lieber Michael, ja. Lieber Michael, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir so, 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 so sehr für diese unermüdliche Kraft und Energie, die du jeden Tag aufbringst, um Menschen aufzuklären, um mehr Bewusstsein in Menschen zu bringen. Ich werde alle deine Bücher hoch und runter empfehlen. Und du könntest ohne Probleme als CEO in so vielen Unternehmen könntest du weiterarbeiten. Du könntest dich irgendwo in der Universität begeben. Nein, das machst du nicht, sondern du lebst von deinen Interviews, von deinen Büchern. Das muss auch mal gesagt werden. Und das ist so unglaublich wichtig. Ich danke dir da von Herzen, dass du einfach nicht müde bist, diese Arbeit weiter zu praktizieren. Und bitte, bitte bleibe noch ganz lang am Ball, um uns Menschen diese Kraft und Energie zu geben und damit wir einfach weiterhin gut aufgeklärt werden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke Kerstin. Ich kann das Dank nur zurückgeben. Ich hoffe, dass du auch weiter durchhältst und mich wieder mal einlädst, dass wir noch ein paar
Oh,
andere Sachen
unbedingt.
machen. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich so einen Rundumschlag gemacht und vielleicht können wir da und dort mal ein bisschen tiefer noch einsteigen. Das wird mir Spaß machen. Also mit dir, das war sehr, sehr interessant, das Gespräch zu führen. Und alle, die jetzt hier zugehört haben, vielleicht noch ein Grußwort, der tatsächlich bis jetzt durchgehalten hat. Der hat ein gesundes mentales Immunsystem und daher die Bitte, ja, lest die Bücher. Und macht das, was ich mache, nämlich Kristallisationspunkt werden für die Verbreitung dieses Wissens einer artgerechten Lebensweise, die unsere Menschheit verändern kann. Das schafft man nicht alleine, das schaffst du nicht, das schaffe ich nicht. Das schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und die, die jetzt noch zuhören und das hören, die haben jetzt einen Auftrag.
Großartig, lieber Michael. Vielen, vielen, vielen Dank.